SAP News Podcast.
Herzlich willkommen, ein neuer SAP News Podcast, in dem wir heute einen Ort besuchen, an dem Innovationskultur gelebt wird, das SAP App House in Heidelberg. Hier machen sich Unternehmen auf den Weg zum Intelligent Enterprise. Mein Name ist Klaus Krüsken, schön, dass Sie dabei sind. Es gibt nur ein kleines Problem dabei. Das SAP App House musste mit dem Beginn der Corona-Krise seine Pforten für Besucher schließen, wie so viele andere. Kein Problem, denn das App House Team hat seine eigenen Methoden angepasst, weiterentwickelt, neu gedacht, sodass es auch virtuell funktioniert. Und so wird auch weiterhin gemeinsam mit Unternehmen nach neuen Geschäftsmodellen gesucht, werden Prozesse innovativ erneuert, neue Konzepte für User Experience erdacht. Halt eben virtuell. Von den Erfahrungen der letzten Monate profitieren auch die Kunden. Wie kommen wir aus der Krise heraus? Wie nehmen wir die neuen Herausforderungen richtig an? Das sind Fragen, die man in Heidelberg jetzt immer wieder gestellt bekommt. Was im SAP App House passiert, wie man dort mit der neuen Situation umgeht und wie man jetzt die Innovation in die Unternehmen bringt, darüber unterhalte ich mich von Homeoffice zu Homeoffice zu Homeoffice mit Beate Riefer und Markus Dorfmeier, beide vom SAP App House. Hallo.
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 Frau Riefer, vielleicht fangen Sie mal an und stellen uns das SAP App House kurz in ein paar Worten vor. Es ist ja tatsächlich auch ein reales Haus.
Genau, also das App House, vor allen Dingen in Heidelberg, wo Markus und ich arbeiten, ist ein Innovationsspace und das Team, das dazu gehört, also das der Name beschreibt das Team und der Space. Wir sind dafür da, um eben Innovation mit unseren Kunden zusammen zu machen. Und dazu braucht man auch einen Ort. Der ist nicht nur in Heidelberg, sondern wir haben auch noch Locations in Palo Alto, in New York, in Berlin, in Seoul. Und ein sehr großes Partnernetzwerk mit anderen innovativen Spaces, die jetzt auch alle vor dem gleichen Problem stehen wie wir. Mit was machen wir mit den Räumen und wie können wir weiter noch unseren Kunden helfen? Und unsere Workshops sind außerdem sehr informell, weil wir versuchen, so möglichst schnell auf die Arbeitsebene zu kommen. Und deshalb arbeiten wir auch immer im Du miteinander und würden auch gerne das Du jetzt dir anbieten.
Aber sehr gerne. Ich bin der Klaus.
Ja, Beate.
Ein reales Haus, habe ich gesagt. Wie muss man sich's vorstellen? Ich glaube, es ist ein schöner Altbau, den ihr da habt.
Genau, also wir sind in Heidelberg in dem Landfried-Areal, wer schon mal in Heidelberg war. Das ist eine alte Tabakfabrik und wir haben auch versucht, diesen Charme so ein bisschen aufzuleben. Also schönen Dielenboden mit Holz und Stahlpfeiler, die herumstehen, alles offen, weil wir gemerkt oder wir wissen, dass offene, helle Räume kreativ sehr stark fördern. Und dann gibt's auch immer mal wieder so selbstgebaute Möbel, die zwischendrin rumstehen, wie so Tische aus Kabeltrommeln. Und sonst eben unseren Bürobereich auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite einen großen Workshop-Bereich, kleine Besprechungsräume, um die verschiedenen Arbeitsmomente oder Phasen, die man hat in einem Projekt oder auch während seinem Arbeitsalltag, um die so gut wie möglich abdecken zu können. Also es sieht nicht aus wie ein klassisches Büro.
Ja, was ich auf der Webseite gesehen habe, diese Workshop-Bereiche sind doch auch sehr farbenfroh.
Genau.
Auf welche Bereiche konzentriert ihr euch da vorwiegend?
Ja, da kann ich gerne einiges dazu sagen. Vielen Dank erstmal für das Angebot des Du's. Das nehme ich natürlich auch gerne an. Hallo Klaus, ich bin Markus. Wir fokussieren in unserem Bereich im App House sehr stark auf User Experience und Design von Geschäftsprozessen, wobei der Endanwender beim Kunden hier eine ganz besondere und zentrale Rolle spielt. Vielleicht noch ein paar Worte zur organisatorischen Einordnung. Das App House Team ist Teil der Customer Innovation Einheit bei SAP und damit direkt im Technology und Innovation Vorstandsbereich angesiedelt. Und das sind auch genau unsere Themenbereiche, nämlich gemeinsam mit unseren Kunden Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden zu helfen, in ihrem Bereich SAP-Software so effektiv wie möglich zu nutzen. Das machen wir aber nicht alleine. Wir arbeiten hier sehr eng mit unserem Nachbarteam, dem Strategic Customer Engagement Team, zusammen. Und die Kolleginnen und Kollegen wiederum sind Experten in der technischen Umsetzung von Pilotprojekten, sogenannten Proof of Concepts. Und hierbei ist technologisches Bindeglied und die Grundlage für uns oder unsere beiden Teams natürlich unsere SAP-Software und im Speziellen die Business-Technology-Plattform. Genau. Ja, und um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, also der Endanwender, der die Lösung auch tatsächlich nutzen soll am Ende, ist unser Hauptfokus, mit dem wir arbeiten.
Ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, ja, das ist ein Haus, in das eigentlich Menschen kommen und genau das geht gerade nicht. Jetzt musstet ihr innovativ sein, ihr musstet umdenken und jetzt helft ihr auch Unternehmen, unter anderem mit dieser Situation umzugehen, daraus gestärkt herauszukommen. Damit wir gleich verstehen, was ihr jetzt anders macht, wollen wir erstmal erfahren, wie ihr vor den Zeiten der Pandemie gearbeitet habt. Markus, vielleicht kannst du uns da einen Überblick geben.
Ja, gerne. Also generell, ob jetzt vor oder nach der Corona-Krise, das, was wir tun, ist Innovationsprojekte mit unseren Kunden zu fahren. Und zwar nach einem ganz klar strukturierten Ansatz, den nennen wir den Human-Centered Approach to Innovation. Und dieser Ansatz gestaltet sich so, dass wir quasi mit dem Kunden gemeinsam auch, also jetzt vor Corona uns zusammengesetzt haben, entweder direkt beim Kunden oder er zu uns gekommen ist, wir uns gemeinsam den Bereich angeschaut haben, in dem er Innovationsbedürfnisse verspürt oder neue Ideen generieren möchte, neue Geschäftsprozesse entwickeln oder abändern möchte. Das nennen wir Scoping. Das heißt, es wird genau klar definiert, um welches Thema es eigentlich geht. Wenn das klar ist, gehen wir weiter und planen gemeinsam ein Innovationsprojekt, machen einen Gameplan dazu, auch eine zeitliche Abfolge und so weiter. Und dann, was wir vorhin schon besprochen hatten, mit ganz klarem Fokus auf den Endanwender, dann geht es in unsere Discover-Phase. Das heißt, wir machen gehen in eine Research-Phase mit dem Endanwender, führen Interviews, machen vor Ort Termine, das ging vor Corona noch, vor Ort Termine, machen Shadowing-Besuche, schauen uns genau an, wie er arbeitet, der Endanwender selbst, und machen so unsere Beobachtungen. Und die Ergebnisse aus diesen Terminen, die vor Corona natürlich dann persönlich stattgefunden haben, die konsolidieren wir dann und führen sie wieder zusammen. Daraus wird dann ein Designprototyp, den wir dann mit den Kunden, mit den Endanwendern auch validieren wieder und im Idealfall dann iterieren, um dann damit auch in eine potenzielle Implementierung zu gehen. Also das ist der Innovationsansatz, den wir fahren. Das war vor Corona so, das ist auch jetzt noch so, nur halt in anderer Form.
Du hast gerade gesagt, Shadowing, das bedeutet quasi so über die Schulter schauen. Kann man das so umschreiben?
Ja, ganz genau. Also was für uns sehr wichtig ist, ist die Empathie. Also dass wir uns in die Lage und die Schuhe des Endanwenders versetzen, dass wir spüren, wo seine Schmerzen sind, wo wie er arbeitet, was er tun muss, um erfolgreich zu sein. Und genau, dass dieses Shadowing über die Schulter schauen, so wie du es beschreibst, ist nämlich genau das, dass wir nämlich genau verstehen, was ihn denn eigentlich umtreibt, was er denn tun muss, um seinen Tag zu bestreiten, genau.
Und genau das über die Schulter schauen, also das Buchstäbliche, ist zurzeit ein bisschen schwierig. Wie ihr es jetzt macht, darüber wollen wir später gleich noch ausführlich reden. Vielleicht aber noch einmal einen Schritt zurück zum Begriff Innovation. Dieser Begriff wird noch oft fallen in unserem Gespräch. Was ist eigentlich Innovation?
Genau, Innovation steht natürlich für uns im Zentrum, Innovation für unsere Kunden und Innovation erstmal heißt wörtlich Neuerung oder Erneuerung. Und wenn wir Innovation mit unseren Kunden sprechen, heißt das im Grunde genommen mit uns, gemeinsam mit unseren Kunden, nicht wir tun das, sondern wir tun das gemeinsam mit unseren Kunden, basierend auf unserem Ansatz. Wir generieren neue Ideen, bringen hervor neue Erfindungen für den Kunden, um ihn im Business-Kontext, sagen wir mal, also im Klartext im Grunde genommen, einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Das kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Das können neue Produkte sein. Das können aber auch angepasste Produkte sein. Das können neue Dienstleistungen sein oder angepasste Dienstleistungen, das können neue Prozesse sein, Geschäftsprozesse oder auch vollkommen neue Geschäftsideen, die aus großen Herausforderungen, wie jetzt gerade derzeit stattfinden bei der Corona-Krise, natürlich dann auch hin und wieder mal aufkommen. Genau. Also Innovation, wörtlich Neuerungen und neues Erfinden mit unseren Kunden, um es so zusammenzufassen.
Viele Unternehmen wissen bereits, das ist wichtig. Bei manchen, da ist man noch ein bisschen zögerlich. Wir haben es immer schon so gemacht. Warum ist Innovation wichtig?
Also Innovation ist an sich der Teil, der einen nach vorne bringt, weil dieses, wir haben es immer schon gemacht, funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Und wir hatten da ein schönes Beispiel von einem Kunden, die Druckluftkompressoren verkauft haben und gemerkt haben, so, ja, irgendwann hat halt jeder ein Druckluftpressgerät und die sollen ja auch ein bisschen halten. Was machen wir denn jetzt? Und die haben sich dann überlegt, wie man Geschäftsprozesse anpassen kann, Verkaufswege anpassen kann und sind von der Philosophie jetzt gewechselt und haben gesagt, wir verkaufen Luft. Und das ist so der Ansatz, wo wir versuchen, auch Kunden mit zu begleiten. Und klar ist jetzt nicht jeder Schritt gleich, wir machen unser komplettes Geschäftsmodell um. Aber gerade jetzt auch in Zeiten mit Corona, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, muss man kreativ werden und überlegen, wie kann ich immer noch mein Geschäft weiterführen? Wie kann ich meine Mitarbeiter bezahlen? Wie bleibe ich relevant? Also für Innovation ist das mit der Treiber.
Wenn man sich jetzt eure Prozesse anschaut, diese Innovation nach vorne zu bringen, was sind typische Fallstricke? Was geht da schon mal gern schief? Markus?
Das hast du schön beschrieben, Klaus. Uns geht nämlich gerne auch schon mal was schief, weil das ist Teil des Prozesses. Also es ist kein Wasserfallprinzip und Prozess, den wir hier zur Anwendung bringen, sondern das ist tatsächlich ein iterativer Hin- und Zurück-Prozess. Das heißt, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass das, was wir erfahren, was wir zurückspiegeln, dass wir das durchaus auch falsch verstanden haben und dass wir dann zurückbekommen, nein, nein, das stimmt so überhaupt nicht, was ihr euch da überlegt habt. Das ist nämlich folgendermaßen. Und dann sagen wir, super, danke, Feedback ist ein Geschenk, wir bauen das nochmal um, weil ihr seid die Master im Ring, ihr müsst uns sagen, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Das heißt, es muss immer was schief gehen, damit wir auf jeden Fall besser werden können und im Sinne der Innovation und der Endanwender genau das nämlich zur Verfügung stellen können oder die Erfindungen bereitstellen können, die dann auch tatsächlich Sinn macht. Also schiefgehen ist Teil des Geschäfts, auf jeden Fall.
Ich könnte mir vorstellen, dass sogar manchmal aus so etwas schiefgegangenem ganz neue Ideen nochmal kommen. Ist das so?
Also das kann ab und zu vorkommen. Das ist dann so der Klassiker mit schiefgegangen im Sinne von am Thema vorbei. Weil wir versuchen auch am Anfang mit unseren Kunden sie dazu zu ermuntern, breiter zu denken und zu sagen, vielleicht ist es jetzt nicht gerade der, so unser klassisches Beispiel dafür ist dieses, ich brauche einen Export-to-Excel-Button. Und dann fragt man nach, so, warum machst du das denn? Ja, damit ich es ausdrucken kann, um dann ins nächste umzuschieben und hin und her das zu machen. Und dann denkt man so, okay, wir reden über den kompletten Prozess. Und da kann es dann eben sein, dass so diese erste Aufgabenstellung in die falsche Richtung geht und dass man es iteriert. Aber es kann auch durchaus sein, dass man feststellt im Prozess, dass man vielleicht mit den falschen Leuten geredet hat und die, wo man am Anfang gedacht hat, das sind die Leute, die wissen, wie der Prozess abläuft, eigentlich in dem Prozess gar nicht mit drin sind und dass man dann wieder von vorne anfangen kann. Aber das Schöne ist, je früher und je schneller man merkt, dass man auf dem falschen Pfad ist, desto schneller kann man das wieder ändern und nicht erst am Schluss merken, dass das falsch gelaufen ist.
Da merkt man gerade den Endanwenderfokus auch nochmal, dass wirklich die Leute bei euch in den Prozessen mit drin sein müssen, die tatsächlich auch damit zu tun haben.
Genau.
Wenn wir jetzt kurz mal noch auf eine Begriffsdefinition kommen, ihr arbeitet mit Methoden des Design Thinkings. Vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz kurz erklären, damit alle auf dem selben Level sind. Beate.
Ja. Design Thinking ist bei uns sozusagen die Basis für unsere Innovationskultur und oder für das Mindset dazu. Und der Grundgedanke im Design Thinking oder das Wichtigste im Design Thinking ist, erst zu verstehen, was ist denn überhaupt das Problem? Also es nennt sich Problem Space. Und dann zu überlegen, was ist die Lösung? Das ist dann der Solution Space. Weil wenn ich mein Problem nicht verstanden habe, dann weiß ich nicht, was ich überhaupt dann damit anfangen soll. Und dazu kommt dann eben der iterative Ansatz, über den wir gerade schon gesprochen haben. Dieses immer wieder ausprobieren, immer wieder nachfragen und alles rund um den Endanwender. Dass der immer im Fokus steht. Und wir haben dann noch so ein bisschen dazugesetzt, dass wir gesagt haben, zu diesen Grundprinzipien gehört aber auch noch das Leadership mit dazu. Also unsere Manager oder auch die Manager von den Produkten, die das entsprechend unterstützen müssen. Weil es ist schon komisch, wenn dann so ein paar kreative Leute angetanzt kommen und einfach mal den ganzen Laden über den Haufen geschmissen haben. da muss auch ein gewisser Kulturwandel hinten dran sein und die Unterstützung, dass die Leute, die auch so arbeiten wollen, also die, mit denen wir zusammenarbeiten, bei den anderen Unternehmen das auch dürfen. Und dementsprechend muss man da noch ein bisschen mit drauf gucken und eben auch die Technologie, die dann sozusagen unten drunter liegt, mit der man dann auch dann am Schluss die Ideen umsetzen kann. Und das alles zusammen ist im Prinzip bei uns Design Thinking und Innovationskultur zusammen.
So bringt ihr die Innovationskultur in die Unternehmen. An all dem hat sich im Prinzip jetzt nichts geändert, aber einige eurer Arbeitsweisen müssen einfach ganz anders aussehen. Das klang ja vorhin schon an. Ja, auch unsere Podcast-Produktion. Normalerweise hätte ich euch in Heidelberg besucht, hätte mir das App-Haus selber mal angeschaut. Jetzt sitzen wir alle in unseren Homeoffices. Hattet ihr so eine Art Schlüsselmoment, wo ihr wusstet, oha, jetzt ist wirklich so einiges anders. Wir müssen jetzt mal ganz komplett neu denken.
Ja, das gab es auf jeden Fall. Das gab es auf jeden Fall. Und zwar Anfang März war es so, dass wir tatsächlich auf dem Weg waren zu einem Kunden, um dem Endanwender über die Schulter zu schauen, so wie du es schön gesagt hast, Klaus. Da sind wir nach Berlin geflogen, um von da aus mit dem Auto weiterzufahren nach Polen in eine Fabrik, um zu erfahren, was denn den Endanwender umtreibt. Und am 2. März, da erinnern wir uns sicher alle noch dran, das war die Zeit, wo es gerade losging mit Corona. Und wir waren kurz vor der polnischen Grenze, als dann die Kollegin, die mit im Auto saß, sagte, hör mal, unser Vorstand hat gerade geschrieben, wir sollen alle Business Trips quasi absagen ab jetzt. Und wir waren schon auf dem Weg, das heißt, das war so ein Moment, wir haben uns alle angeschaut, okay, jetzt müssen wir was anders machen. Wir machen jetzt diesen Termin noch, aber es ist uns vor allen relativ klar, dass das jetzt für längere Zeit die letzte Möglichkeit ist, diese sinnvollen Kundenbesuche und Shadowing-Termine wahrzunehmen und Interviewtermine auch persönlich zu machen. Und seitdem hat sich tatsächlich viel geändert. Wir sind dann sehr stark in die virtuelle Welt umgeschwenkt und haben unsere Methoden dann auch entsprechend anpassen müssen, dürfen, aber waren flexibel dann auch dabei. Genau. Also das war schon ein Moment. Ein anderer war, dass ein Kollege aus Italien kurzfristig einen persönlichen Termin, er wollte zu uns kommen, absagen musste, weil die Reiserestriktionen genau an dem Tag griffen und auch niemand mehr aus dem Land raus durfte und so weiter. Also es waren sehr, sehr, sagen wir mal, ergreifende Momente, wo man echt gedacht hat, so, jetzt geht's rund, jetzt kommt's bei uns an und wir müssen jetzt sehen, dass wir selbst innovativ werden und schauen, wie wir unser Geschäft am Laufen halten auch, genau.
Also ihr musstet quasi im laufenden Prozess ganz neue Wege finden. Vielleicht können wir das an diesem Beispiel sogar noch ein bisschen aufdröseln, das vorher und nachher eure Arbeit an der Story, wo ihr unterwegs wart im Auto nach Polen, als der Anruf kam.
Genau, also wir sind von einem vollkommen persönlichen Workshop Setting Projekt quasi in ein vollkommen virtuelles Setting mussten das, also gezwungenermaßen natürlich. Also das Scoping, wo wir quasi die beschrieben haben, worum es eigentlich gehen soll, was die Hauptthemen sind, auch welche Endanwender wir befragen und angehen und mit in die ins Projekt einbeziehen. Das war für anderthalb Monate genauso gegeben, dass wir das persönlich machen konnten. Und wir mussten dann quasi mitten in der Research-Phase komplett umschwenken und hatten noch einige Interviews auch vor uns. Das haben wir dann via Skype, Teams, teilweise auch FaceTime gemacht. Die Interviews, auch die Aufzeichnungen, die wir normalerweise händisch machen, auf Blog, wenn wir quasi mit dem Interviewten, also ihm oder ihr gegenüber sitzen, dass wir so machen, das mussten wir komplett virtualisieren, auch die Synthese, also die Ergebnisse wieder zusammenzuführen, was wir normalerweise an einem Whiteboard machen, mussten wir virtuell machen, haben uns da dann entsprechende Techniken angeeignet und Software organisiert, um das zu tun. Also wir sind tatsächlich im laufenden Betrieb, so wie du es gesagt hast, von einem persönlichen Kollaborationsmodell in ein virtuelles Modell gegangen tatsächlich.
Gab es da jemals einen Moment, wo ihr gedacht habt, Moment, wir müssen jetzt, so wie viele andere, auch erstmal zumachen, unsere Arbeit lässt sich nicht so ohne weiteres auf virtuell umstricken?
Nicht wirklich. Also wir hatten vorher schon Erfahrungen mit virtuellem oder zumindest in verschiedenen Punkten. Also Remote-Arbeiten ist bei SAP ja an sich schon gegeben. Viele von uns haben auch ein relativ gutes Homeoffice-Setup. Von daher war das erstmal gesetzt. Und auch mit den virtuellen Workshops und Tools hatten wir vorher schon Erfahrung, haben sie nur eher gesagt, so, wenn wir physisch können, dann physisch, weil es einfach Mehrwert ist. Aber wir wussten, dass es auch virtuell geht. Und als dann klar wurde, so, okay, es ist jetzt erstmal kein Workshop, haben wir uns da voll reingekniet und gesagt, okay, wir müssen unseren Kunden weiterhelfen. Wir müssen weiter unsere Projekte machen, weil wir eben damit auch unseren Kunden helfen, dass die weitermachen können. Und haben dann auch im Design Thinking Modus so Try and Error ausprobiert, was geht nicht. Und versucht da auch sehr viel eben mit Empathie ranzugehen und auch mit unserer Kultur, die da so hinten dran steckt, mit diesem offenen Austausch, Feedback geben, dieses Observieren, klappt's nicht, ohne dass jemand direkt auch was sagen muss, das dann anzunehmen. Und die Empathie, haben wir gemerkt, ist somit das Wichtigste, weil diese Umstellung doch bei vielen auch Angst auslöst, so ein bisschen. So wie, was mache ich denn jetzt? Kann ich das überhaupt noch? Und gerade wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, die noch nicht so technisch versiert sind. Also wir haben echt das Riesenglück, dass das geht, aber wir haben auch Kunden, da ist die IT momentan eher damit beschäftigt, dass die überhaupt mal einen Laptop zu Hause haben, um arbeiten zu können. Oder man hat Kunden, die sehr starke Security-Restriktionen haben, die dann nicht einfach mal so auf so virtuelle Kollaborationstools draufkommen. Und dass man dann nicht davon sich abschrecken lässt, sondern auch mit den Leuten dann immer noch weiter umgeht und offen mit denen umgeht und sagt so, hey, das ist kein Problem, wenn es nicht klappt, das liegt jetzt nicht an dir, wir kriegen das hin. Oder auch in die andere Richtung mit dem privaten Umfeld. Wir haben auch viele Kollegen, die kleine Kinder zu Hause haben mit dem Homeschooling. Also das kriegt man auch allen Ecken mit, dass das ein sehr anstrengendes Setup ist und dass man da dann auch Rücksicht drauf nimmt und sagt, wir machen jetzt keine, normalerweise sind unsere Workshops von morgens um 9 bis abends um 5 oder 6 durchgehend Fokus auf dieses eine Thema. Das geht jetzt eben nicht mehr, sondern man macht kleinere Einheiten, zieht es vielleicht auf mehrere Tage auseinander, damit die Leute eben auch dann die Möglichkeiten haben, Pausen zu machen, sich um ihre Familien zu kümmern und dass man da dann eben drauf eingeht.
Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Bedürfnisse in den Unternehmen auch plötzlich verändert haben. Was tut ihr, um rauszufinden, was die Kunden oder die potenziellen Kunden jetzt so umtreibt, wie die ticken?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns natürlich auch stellen. Und Beate hat ja auch schon ein bisschen dazu gesagt. Unsere Kunden sind natürlich branchenspezifisch entweder mehr oder auch weniger von der Krise betroffen. Für uns ist natürlich wichtig, rauszufinden, auch was das denn genau ist und wie wir denn auch Problemschwerpunkte identifizieren können und mit welchen Mitteln wir am besten unseren Kunden durch die Krise helfen können. Und da haben wir ein Projekt gemacht mit SAP selbst, die nämlich auch sehr nah am Kunden arbeiten, also unsere Vertriebsmitarbeiter, mit denen haben wir ein Projekt gemacht und genau folgend nämlich unserem Innovationsansatz und Prozess. Wir haben eine Herausforderung uns gestellt, nämlich wir müssen rausfinden, was denn eigentlich unsere Kunden bewegt, was unsere Kunden bewegt und wie wir am besten helfen können. Und wer weiß es besser als nicht dann diejenigen, die direkt mit den Kunden arbeiten, nämlich unsere Vertriebler. Das heißt, wir haben Interviews mit unseren Vertrieblern gemacht, mit den regionalen Vertriebsleitern, die täglich wahrscheinlich den ganzen Tag sogar mit ihren Kunden in Telefonkonferenzen sind, um zu hören, was sie eigentlich umtreibt. Und wir haben nämlich genau Interviews dann mit unseren Vertrieblern gemacht, haben branchenspezifisch dann auch direkt nachgefragt, haben dann die Ergebnisse zusammengetragen, konsolidiert und da dann auch branchenspezifisch Dinge festgestellt, mit denen wir tatsächlich auch konkret helfen können, wie wir Pakete schnüren können, wie wir den Kunden jetzt durch die Krise helfen können, wie wir aber auch mithelfen können, ihre Prozesse wieder anzustoßen, Lieferketten wieder anzustoßen, Logistikketten wieder anzustoßen. Denn in häufigen Fällen ist es so, dass die meisten Kunden haben sowas, was sie jetzt gerade durchmachen, noch nie erlebt und wissen nicht, was sie da tun sollen. Da sind wir natürlich waren wir natürlich sehr gespannt drauf zu erfahren, was das denn ist. Und genau, also das die Zusammenführung von Informationen basierend auf unserem Ansatz, wie denn unsere Kunden ticken, was sie brauchen, wie wir am besten helfen können. Das ist jetzt quasi wieder zurückgeflossen an unsere Kundeneinheiten, die spezielle Angebote schnüren können. Genau. Also so branchenspezifische Maßnahmen.
Was waren denn die wesentlichen Erkenntnisse da?
Die wesentlichen Erkenntnisse waren, dass unsere Kunden gerade auch im produzierenden Gewerbe ihre kompletten Lieferketten runterfahren mussten und abhängig sind von vielen Zulieferern, die auch international verteilt sind natürlich, die in manchen Fällen auch noch gar nicht so sehr digitalisiert sind, die ihre Lagerbestände in häufigen Fällen auch nur manuell erfassen. Das heißt, eine Digitalisierung oder eine Digitalisierung vor Corona hätte in manchen Fällen auch gar nicht geholfen, denn sie sind auch gar nicht so digital unterwegs. Das heißt, selbst wenn die Lieferketten wieder angestoßen werden sollten, könnten in deutschen Unternehmen zum Beispiel, so hängen die doch auch sehr stark von internationalen Unternehmen ab, die zuliefern und Produkte auch ranschaffen müssen. Das heißt, Lieferketten ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema gewesen, als ein Hauptfaktor. Lieferketten, die jetzt runtergefahren werden und die wieder hochzufahren. Also das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, wo wir dann auch jetzt mit gut helfen können. Auf Basis von Technologie natürlich, aber erstmal muss man rausfinden, wo es natürlich bei den Kunden drückt. Ne?
Ihr wisst mehr über die Kunden, ihr seid bestens aufgestellt, sie zu unterstützen. Wie ist denn jetzt so die Nachfrage? Gibt es viele, die diese Unterstützung bei euch suchen, um mit all diesen neuen Herausforderungen klarzukommen?
Ja, die Nachfrage nach Innovation, nach Neuerungen und der des Findens von Erfindungen ist durchaus hat nicht nachgelassen, auch durch Covid. Also wenn im Speziellen, wir machen auch die ein oder anderen Covid-19-Projekte. Unter anderem sind wir mit einem Desinfektionsmittelhersteller in Deutschland unterwegs, der natürlich auf seine Art und Weise auch von der Krise dann beeinflusst wurde oder ist, um ganz einfach sicherzustellen, dass auch das geliefert werden kann, was denn auch tatsächlich vonnöten ist in den unterschiedlichen Regionen, also nicht nur in Deutschland, sondern es ist auch ein internationales Thema, da neue Wege zu beschreiten, um nie dagewesenen Problemen zu begegnen und die auch zu meistern. Also das ist ein konkretes Beispiel, was mir da jetzt einfällt. Also gar nicht so sehr, was müssen wir uns an Neuem überlegen, sondern einfach nur, wie gehen wir um mit der Situation, wie liefern wir wann an wen, um möglichst einen großen Effekt auch auf die Gesellschaft zu haben, auf das Gesundheitssystem zu haben, um das nicht kollabieren zu lassen. Also das sind schon sehr relevante Themen, die tatsächlich auch gerade jetzt bei uns aufschlagen. Und ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht weniger geworden. Es hat sich vielleicht etwas verlagert sogar und es ist noch relevanter geworden.
Und mit diesen Unternehmen geht ihr jetzt schon in eure neuen Prozesse, in eure neuen Ideen, wie man die Innovation vorantreiben kann. Ich versuche mir jetzt so ein bisschen das menschliche Miteinander vorzustellen. Ich meine, wir sehen es jetzt bei uns, jeder sitzt in seinem Homeoffice, bei mir steht eine Tasse Kaffee, ich weiß nicht, was bei euch gerade steht. Wie muss man sich eine Kaffeepause in einem virtuellen Workshop vorstellen? Trinkt man dann gemeinsam den Kaffee und spricht über was anderes oder verzieht sich jeder für eine Weile, um andere Dinge zu tun?
Ja, ich glaube, da ist erstmal wichtig, also die Empathie, wir haben ja die Empathie schon häufig irgendwie angesprochen. Und Innovation, unserer Auffassung nach, schafft man nur als Team. Und Kaffee trinken und die persönlichen Gespräche, auch die Empathie füreinander zu entwickeln, ist ein sehr, sehr wichtiger Teil des Ganzen und geht auch in Richtung Mindset der Innovationskultur dann direkt mit ein. Das ist jetzt sehr schade, dass man diesen Kaffee und die Unterhaltung nicht wahrnehmen kann, wie wir das so gewohnt sind. Aber das heißt aber nicht, dass wir es nicht mehr tun oder auch wir machen das jetzt anders, sagen wir mal so. Also die Kaffeepausen verziehen sich teilweise auch oder verlagern sich in andere Richtungen. Da kann ich vielleicht auch zu einem Projekt was sagen. Also ein Projekt, das wir jetzt tatsächlich auch angestoßen haben und abgeschlossen haben. Während der Covid-19-Krise haben wir abgeschlossen mit einer Virtual Happy Hour oder Happy Half Hour, wo dann 1,5 Stunden draus geworden sind und wo es dann nicht ums Projektgeschäft ging, sondern da waren die Kunden und wir, das war ein Team, das zusammen quasi gefeiert hat, den Erfolg gefeiert hat, und zwar den virtuellen Erfolg, nicht den virtuellen Erfolg im Sinne von, wir haben jetzt virtuell miteinander gearbeitet, sondern tatsächlich den Projekterfolg, aber es musste halt virtuell stattfinden. Das war quasi eine After-Work-Session, nicht im klassischen Sinne eine Kaffeepause während eines Workshops, sondern tatsächlich danach, aber man findet immer Mittel und Wege, um genau diese Empathie und das Persönliche weiter aufrechtzuerhalten. Das auf jeden Fall, und das ist existenziell wichtig.
Also so ein Bier vor dem Computer.
Ja, genau. Also da konnte sich jeder aussuchen, was er mitbringt. Genau. Aber das Bier vor dem Computer, das beschreibt es ganz gut. Genau.
Beate, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, wir haben auch zum Beispiel in Workshops, dann, da ist die Kaffeepause schon auch wichtig, weil man muss jetzt sich den Kaffee auch mal holen gehen und auch mal weg vom Rechner. Aber wir haben dann so Spielereien gemacht mit Musik nebenher laufen lassen, und die dann schon früher zurückgekommen sind, haben so ein bisschen Disco vom Computer gemacht, und dann gab es dann mit Video an sehr lustige Tanzvideos. Oder wir haben auch im Team, weil man ist ja nicht nur in Workshops unterwegs, im Team haben wir virtuelle Lunch Sessions. Wir einfach sagen, hier die normale Lunchzeit, damit vor allen Dingen die allein zu Hause sind, nicht die ganze Zeit alleine sind, macht man dann halt während dem Essen einen Laptop an, wo man sich dann auch überlegen muss, was kann ich halbwegs brauchbar vor der Laptop-Kamera essen, ohne dass es komisch aussieht. Wir hatten da auch schon einen Kollege, der halt das Laptop nebendran gestellt hat und währenddessen Pizza gekocht hat und wir immer gefrotzelt haben von wegen so, oh, da hätten wir jetzt gerne ein Stückchen von. Also da kann man relativ kreativ werden, wenn man so die Hemmungen vor dem Medium ein bisschen verliert. Und klar, jeder hat so ein bisschen Angst durch diese gruseligen Videos, die dann rumgehen, wo jemand vergessen hat, die Kamera auszumachen und mit dem Laptop dummerweise in private Räume gegangen ist. Ja, passiert, aber dafür ist die Person jetzt eine YouTube-Bekanntheit, und man kann aber trotzdem jede Menge Spaß dann trotzdem noch zwischendrin haben. Wir hatten auch schon Spieleabende mit irgendwie Jenga-Turm bauen und solche Geschichten. Also geht alles.
Also diese YouTube-Berühmtheit ist keiner aus euren Kreisen, sondern das ist die wir alle schon mal irgendwo jetzt gesehen haben in den letzten Tagen.
Genau. Okay. Also es kann durchaus sein, dass das Kollegen auch schon passiert ist. Das ist dann aber netterweise nicht auf YouTube gestellt worden, weil wir unsere Kollegen doch noch gerne haben und da, wie gesagt, Empathie haben.
Jetzt haben wir gerade gehört, man kann auch feiern virtuell mit dem Bier vor dem Computer, wenn dann das Projekt gut abgeschlossen ist. Wenn jetzt so ein Prozess mit einem Kunden beendet ist, setzt ihr dann einen Punkt dahinter, das war's, oder ist es eher ein Punkt, 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 es geht weiter?
Also der Punkt, Punkt, Punkt ist genau das, was wir uns wünschen. Also der Ansatz, den wir fahren, die Projekte, die wir machen, die sind im Idealfall keine Einzelprojekte, sondern der Ansatz selbst und das Mindset, wir versuchen langfristige Partnerschaften, keine Kundenbeziehungen, sondern partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen. Das heißt, wir versuchen immer mit den Projekten, die wir gemeinsam machen, mit den Erfindungen, die wir gemeinsam hervorbringen, dann noch mehr Innovationen in die Firmen zu bringen. Das heißt, unser Ziel ist natürlich, erfolgreiche Innovationsprojekte zu machen, aber auch langfristig mit den Kunden zu arbeiten, Innovation zu fördern, den Prozess zu etablieren, die Mitarbeiter zu schulen und auf multiple Art und Weise eine Art Innovationskultur auch in die Firmen zu bringen. Also das, die Art und Weise, wie wir arbeiten, den Prozess, den wir anwenden, das Mindset, das wir mitbringen und leben, das möchten wir gerne auch bei den Kunden etablieren, weil wir daran glauben, dass das genau das Richtige ist. Das heißt, das Punkt, Punkt, Punkt ist für uns immer ein Muss. Also wir möchten gerne langfristig mit unseren Kunden arbeiten, weil wir fest daran glauben, dass das der richtige Weg ist.
Also Nachhaltigkeit auch da, kann man sagen, im Innovationsprozess, in der Innovationskultur. Hat sich für euch die Vorbereitung dramatisch verändert jetzt?
Ja, also das ist das für mich, was sich am meisten geändert hat. Also ich bin ein sehr aktiver Design Thinking Coach bei uns unterwegs. Und vorher in Workshops konnte man relativ viel improvisieren. Und wir haben auch viel improvisiert, weil wir uns sehr stark auf die Bedürfnisse vom Kunden in dem Moment eingelassen haben. Also man hatte seine grobe Struktur in der Agenda, man hatte seine Methoden. Wenn man aber gemerkt hat, der Kunde braucht jetzt was anderes, ist man davon auch schon mal weggegangen. Jetzt ist es so, dass bei einem virtuellen Workshop alles exakt vorbereitet werden muss. Also ich kann nicht mal schnell auf einem Whiteboard was mit einem Stift malen, sondern in unserem Kollaborationstool sind dann schon Templates vorne dran, die aneinander ausgerichtet sind. Die Methodik ist da und wenn ich da was ändern wollen würde, kann ich nicht gleichzeitig irgendwie was mit den Leuten noch machen und an meinem Bildschirm durch die Gegend schieben. Weil dann die Leute abgelenkt werden und ich mich auch auf eine Sache konzentrieren muss und ich zu viel Zeit verliere. Das heißt, ich muss sehr, sehr, sehr präzise vorbereiten und auch Zeiten ändern sich. Also ich kann für Methoden, die vorher eine halbe Stunde gedauert haben, die dauern jetzt teilweise eine Dreiviertelstunde oder noch länger, weil man eben die technischen Gegebenheiten, Hiccups und Co. noch mit einbeziehen muss.
Gibt's etwas in dieser neuen Welt jetzt, in diesen neuen Prozessen, wo ihr sagt, eigentlich geht's sogar besser als vorher?
Ja, man kann Post-its lesen und ist nicht mehr auf die Handschrift der Leute angewiesen.
Also virtuelle Post-its auf Bildschirmen.
Genau.
Was habt ihr bei all dem über euch, über das SAP App-Haus selber gelernt?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, wir haben über das App-Haus und über unseren Ansatz sehr viel gelernt, dass es nämlich auch virtuell funktioniert, dass es virtuell erfolgreich sein kann, dass wir mit den Kunden gut arbeiten können, dass sie auch überzeugt davon sind, dass es auch virtuell geht mit den beschriebenen Einschränkungen und so weiter, aber es geht. Was wir auch gelernt haben, ist, dass das Thema Innovation gerade jetzt wichtiger denn je ist. Wenn ich jetzt an den Hersteller von Desinfektionsmittel zum Beispiel denke. Also Innovation ist nicht minder wichtig in diesen Zeiten. Das sieht man ja auch in der ganzen Republik, die ist ja komplett aufgewacht und jeder überlegt sich neue Wege, erfindet was Neues, was einfach aus der Not heraus geboren ist, was ich super finde. Also man sieht überall Innovationen. Also wir haben viel daraus gelernt. Unser Ansatz funktioniert auch virtuell und wir können immer noch unsere Kunden gemeinsam erfolgreich machen.
Es geht euch um Empathie. Der Begriff ist häufig gefallen. Damit also ums Menschliche. Habt ihr auch was für euer ganz persönliches Privatleben mitgenommen, Beate?
Ja, das Lernen und das Anpassen und eben, dass es, wie Markus gesagt hat, es funktioniert und dass es auch vielleicht dann auch in anderen Hinsichten funktioniert. Also ich habe zum Beispiel viel von dem, was ich aus virtuellen Workshops gelernt habe, mit in meine Familie genommen und da in die Videochats mit meinen Neffen und Nichten und meinen Eltern eingebaut.
Müssen die Neffen auch virtuelle Post-its schreiben oder wie muss man sich's vorstellen?
Die kriegen virtuelles Homeschooling beziehungsweise eben das virtuelle Spielen ist mit denen viel. Die sind noch ziemlich klein.
Also auch dieses Miteinander funktioniert noch. Wo man bei SAP auch hinschaut, das finde ich immer ganz, ganz spannend. SAP ist bei allen Lösungen auch immer sein eigener Kunde. Wir haben es vorhin gehört, es ging dann auch SAP intern um die Vertriebler, die Erfahrungen einsammeln konnten von ihren Kunden, um das wieder zurückzuspielen. Kann man also sagen, auch in Sachen SAP App-Haus ist SAP sein eigener Kunde?
Ja, also wir haben viel, was wir mit Kunden machen, versuchen wir auch wieder reinzubringen. Gerade das Thema mit der Messe. Erfahrungsaustausch intern ist sehr groß und vor allen Dingen auch mit unserem Partnernetzwerk. Ich hatte es ja am Anfang schon kurz erwähnt, dass wir auch andere Partner, die ähnlich arbeiten wie wir, zusammen in unserem App-Haus Network haben. Mit denen tauschen wir uns sehr intensiv aus und Lessons learned. Im Sinne von, wie macht ihr die virtuellen Sessions? Seid ihr über was gestolpert? Habt ihr ein tolles neues Feature oder ein neues tolles Tool entdeckt, wie man das noch besser machen kann?
Markus, noch was zu ergänzen da?
Ja, ich habe tatsächlich noch einen weiteren Punkt bezüglich Skalierung. Und Beate hat ja auch das Partnernetzwerk schon genannt, das wir international dann haben. Wir sind natürlich unser eigener Kunde dadurch, dass wir unseren Ansatz selbst zum Einsatz bringen. Und wir haben diesen Ansatz auch erweitert mit dem virtuellen Toolkit. Das heißt, die Methoden, die wir zur Anwendung bringen und auch vor Covid-19 in unseren Workshops zur Anwendung gebracht haben, die haben wir auch virtualisiert und stellen sie zur Verfügung, nicht nur für unsere Kunden, natürlich auch für SAP selbst, also die Innovationsprojekte, die außerhalb vom App-Haus laufen. Da gibt es natürlich viele Stellen bei SAP, die nutzen natürlich auch unsere Methoden, die wir jetzt auch virtualisiert zum Angebot gestellt haben.
Ich glaube, man hat es gemerkt jetzt in dieser Zeit, ihr lebt für Innovation, das macht euch richtig Spaß und man kann Spaß in diesem Prozess auch mit euch haben, das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Beate, Markus, Innovation geht weiter. Wenn man jetzt neugierig geworden ist, wie findet man am besten zu euch?
Am besten über unsere Webseite, das ist sap.com/apphaus. Wichtig dabei ist, Haus Deutsch schreiben, bezieht sich nämlich auf die Philosophie des Bauhauses.
Und ich glaube, damit kann man sich das wunderbar merken. sap.com/apphaus mit einem deutschen Haus dahinter. Ich sag ganz herzlich vielen Dank für die spannenden Einblicke in eure Arbeit, in die Veränderung eurer Arbeit, in die ständige Veränderung eurer Arbeit. Weiterhin viel Erfolg und gute Ideen. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank.
Stay safe.
Dann sage ich stay healthy. Alles Gute. Jeden Monat gibt es einen neuen SAP News Podcast. Mein Name ist Klaus Krüsken und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Bis zum nächsten Mal.